Arte. Radio 1. Hörbar Brust.
Ich habe auch schon 4 Jahre Psychotherapie gemacht, die aber jetzt nicht mit der Sucht, also das war jetzt nicht Kernthema, sondern ich wollte generell Dinge einfach ändern in meinem Leben. Sucht gehört natürlich dazu, und aber diese Gruppe war super oder ist super. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, wie wertvoll es ist, einfach nur unter Gleichgesinnten ehrlich über seine dunklen Gedanken zu sprechen und einfach zu merken, man ist überhaupt nicht alleine damit, sondern es geht so vielen Menschen so.
Radio 1, die Hörbarust. Eine Radiosendung, eine alte und doch immer wieder junge, neue und frische Radiosendung, gibt's wirklich schon seit 23 Jahren jetzt und seit ungefähr 15 Jahren als Podcast. Jede Woche sitzt mir eine interessante Person gegenüber, die sich die Mühe gemacht hat, Musik aus ihrem Leben rauszusuchen. 8 Songs, um genau zu sein, und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1. Hörbar Rost.
Angeblich geht der Begriff Drag auf William Shakespeare zurück, der ja viele weibliche Bühnencharaktere von männlichen Schauspielern verkörpern ließ. Dressed as Girl, abgekürzt eben Drag, soll in seinen Bühnenanweisungen gestanden haben. Heute ist Drag eine Kunstform, in der zumeist Männer überzeichnet als weibliche Bühnencharaktere performen. Als eine der bekanntesten und beliebtesten Drag Queens gilt Jurassica Parker, die 1979 als Mario Olschinski in Berlin-Neukölln zur Welt kam. Mit 19 geht der gerade erst als offen homosexuelle Mario auf einen Ball, verliebt sich ins queere Nachtleben der wilden Hauptstadt und avanciert selbst schnell zur Ikone der Partyszene. Während Mario Kommunikationsdesign studierte und in einer etablierten Werbeagentur arbeitete, ließ es Jurassica, damals noch als Gina Tonic, an den Wochenenden krachen. Das schlug auf die Kondition und forcierte die Entscheidung, den Job als Drag Queen hauptberuflich zu machen. Was als finanzielles Desaster begann, endete, Stand heute, als etabliertes Happy End. Allein Jurassicas Personality Show Paillette geht immer feierte gerade 10-jähriges Bestehen im BKA. Glückwunsch nochmal. 2 Personen, 1 Menschen, das scheint ziemlich gut zu funktionieren.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du der Rückeinladung sozusagen gefolgt bist. Wie schön.
Ja, das war ja eigentlich mein Ziel. Ich wollte ja eigentlich nur in deinen Podcast.
Okay, ja, hast du geschafft. Ja. Also ich durfte zu Gast sein bei dir, weil Paillette geht immer. Ich bin im Polyacryl-Winterstrickpullover gekommen. Ich hatte noch überlegt. Es gibt so ein Paillettenoberteil, das ich habe. Ich habe das Gebrauch gekauft. Und sogar schwarz. Ich weiß gar nicht, wie das überhaupt gilt.
Ja, schwarze Paillette ist schon etwas mutlos.
Das ist
ja
schon so ein bisschen akademisch.
Ja, genau.
Feuilletonistisch. Ich weiß es nicht. Habe ich gedacht, jetzt Bettina, du fragst dich doch immer, wann willst du das denn mal anziehen? Ja, wohl nicht zu einer Beerdigung. Wobei, es kommt drauf an, wer gestorben ist. Manchmal freut man sich ja auch, dass jemand tot ist.
Ja, aber würdest du dann da hingehen?
Allein schon, um in der Paillette zu zeigen, Gott sei Dank liegst du da, du Arsch.
Nee, aber ja gut, ich meine, du kannst ja anziehen, was du willst. Und ich fand wirklich, also Bettina Rust, du sahst fantastisch aus an diesem Amt. Ja, du warst, also das Erste, was ich dir gesagt habe, war ja, boah, hast du schöne Haare. Also das war gleich das, der zweite
Lagen
Satz.
Lagen die gut an dem Tag, ja.
Deine Haare waren, und ich wurde mehrmals von Freundinnen und Freunden von mir auf deine Haare angesprochen. Die Bettina Rust, die hat aber schöne Haare.
Das kann ja wohl nicht sein. Ja. Aha, okay, ja gut, danke Haare. Dann hatte ich einfach sehr viel Glück, weil ich, wie die meisten anderen Menschen auch, bin ich genauso Opfer von Bad Hair Days, wie alle anderen Menschen auch. Sag mal, du sitzt hier und du bist diese 2 Persönlichkeiten, die du ja auch wahrscheinlich gar nicht von, also wie trennst du das oder trennst du das? Es ist dein Job.
Es ist mein Job, aber mein Job hat ja ganz viel auch mit meinem Hobby und mit meinem Privatleben zu tun. Also von daher, es ist schwer zu trennen. Und ich glaube, du wolltest mich jetzt gerade fragen, wie du mich ansprechen sollst, ob Mario oder Jurassica.
Ja, wie es für dich wohler ist, ob wir das splitten sollen, das Gespräch. Aber ich wüsste jetzt
Nein,
gar nicht, wie das laufen sollte.
Das ist Unsinn. Sollte. Das ist Unsinn. Und ich sage auch immer zu allen Menschen, die mich fragen, ich bin einfach Jurassica und nenne mich so. Und was ich mir wünsche, ist, weiblich gegendert zu werden, auch wenn ich jetzt hier gerade als Mann vor dir sitze, einfach weil Jurassica ist eine weiblich gelesene Person.
Ja. Ja. Ist es dir schwer gefallen, Songs für dein Leben rauszusuchen?
Nein. Nein. Soll ich dir sagen, und jetzt bin ich wieder so ein People-Pleaser, aber Ich glaube, seit vielleicht 15 Jahren überlege ich mir schon, welche Songs ich zu dir mitbringen werde. Von daher wirklich fiel es mir wirklich sehr leicht, diese Liste endlich mal auch niederzuschreiben.
Wow, das ist natürlich echt schön. Gut, dann vielleicht steigen wir ein, indem wir, indem du uns vielleicht erklären kannst, was es über Drag zu wissen gilt. Mhm. Ist das eine probate Frage oder soll ich die nochmal eingrenzen? Also Drag ist eine Kunstform. Drag hat nicht unbedingt oder zwangsläufig was mit einer Sexualität zu tun oder auch Transsexualität.
Nein, das ist völlig unterschiedlich.
Das wird aber es gibt eine amerikanische Kollegin von dir, die auch gesagt hat, bis ich das meiner Familie mal erklärt habe, was der Unterschied ist zwischen einem Crossdresser und einem, wie sie noch sagten, Transvestiten, einer transsexuellen Person und mir als Drag Queen, das hat Jahre gedauert.
Ja.
Und deswegen, vielleicht kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Es ist eine komplizierte Kiste tatsächlich. Ich glaube, Menschen, die überhaupt keine Berührungspunkte mit Drag haben, die haben erstmal große Fragezeichen zu Recht in den Augen stehen. Also, das, was ich jetzt mache, sagen wir mal, ich bin ein schwuler Cis-Mann.
Was ist Cis?
Cis ist ein Mann, der sich auch als Mann definiert und also im richtigen Körper steckt und als Mann lebt. So. Das ist ein Cis-Mann. Und ich bin sehr homosexuell und möchte keine Frau sein. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich bin gerne Mann.
Das interessiert mich überhaupt nicht, ist natürlich.
Weil ich werde total oft gefragt, ob ich denn auch eigentlich eine Frau sein möchte. Deshalb fange ich jetzt gerade an.
Warum möchtest du denn keine Frau sein, wenn du das so ausdrücklich sagst?
Weil ich sehr, sehr gerne ein Mann bin. Also warum soll ich denn anderes Geschlecht sein wollen, wenn ich das überhaupt nicht sein möchte?
Weil viele Leute in ihren Fragebogen, wenn du dir etwas wünschen dürftest, gibt es viele Leute, die sagen, ich möchte einmal in dem Fall Mann sein oder Frau sein, je nachdem. Ne? Also so irgendwie scheint es ja schon für viele so ein Wunsch zu sein, einmal die Welt aus der Perspektive des anderen Geschlechts zu sehen, wo ich immer denke, bis auf den sexuellen Akt kann ich das überhaupt nicht nachvollziehen. Weil letztendlich geht es ja darum, oder du willst mal Diskriminierung spüren vielleicht so. Ansonsten kommt es darauf an.
Bezahlt werden, super Idee.
Naja, oder ansonsten kommt es doch einfach darauf an, wie du als Mensch drauf bist.
Ja, voll.
Ne?
Ich höre es total oft bei Frauen, dass sie gerne mal im Stehen pinkeln wollen. Das ist so das, was...
Können sie doch.
Ja, das kann man in der Dusche auch wunderbar machen. Aber das höre ich total oft. Oder auch eine gute Freundin von mir hat man vor vielen, vielen Jahren... Oh Gott, nee, wir können hier nicht
doch, so explizit reden. Doch, natürlich.
Vor vielen, vielen Jahren, als sie ihren neuen Freund hatte, das war schon 20 Jahre her, da hat die gesagt, sie hat ihn neulich mal gefragt, ob sie mal seinen Penis anfassen kann, während er pinkelt, weil sie mal wissen möchte, wie sich das anfühlt, dass durch so eine Wurst halt Flüssigkeit fließt.
Ja.
So. Und da dachte ich so, wie interessant, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber es muss wahrscheinlich wirklich interessant sein, wenn man keinen Penis hat. Ne?
Ja, ist es auch. Also das finde ich, finde das auch. Ich habe das auch einmal bei einem Freund gemacht. Ich hoffe, das war nicht derselbe, sonst ist er wahrscheinlich total traumatisiert.
Du, der wird ja rumgereicht in Berlin. Ne?
Naja, ich habe mir schon auch vergegenwärtigt, dass Männer, wann immer sie pinkeln, in der Regel ihr Geschlechtsteil immer in der Hand haben.
Ne? Stimmt,
also es ging mir darum, ums Händewaschen, ne? Dieses zwanghafte Händewaschen, wenn man von der Toilette kommt. Und gut, das müssen wir jetzt wirklich nicht. Also, was ist ein Crossdresser? Kann man das definieren?
Ach, also, liebe Bettina, das ist schwierig. Habe ich jetzt auch nicht so eine 1A-Erklärung für dich, weil die Grenzen verschwimmen. Da gibt es ja auch sowas wie, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Also sagen wir mal so, wenn ich im Fummel bin, so drücke ich das aus, es hat nichts Sexuelles für mich, null. Also ich trage auch keine weibliche Negligé-Unterwäsche oder irgendwie sowas, weil ich auch total oft gefragt werde von Menschen, was ich denn drunter trage, wo ich so denke, erstens, okay, wie übergriffig und zweitens, ich sehe ganz schlimm unten drunter aus.
Ich habe ein Foto von dir gesehen, da hast du eine Snoopy-Boxershort getragen. Du hast eine Snoopy-Boxershort.
Ist das so?
Ja.
Weiß ich gar nicht. Wo habe ich denn eine Snoopy-Boxershort
getragen? Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte ich mal besucht und sie haben einen Fotografen mitgeschickt.
Ah.
Und da hast du
weiß ich gar nicht mehr.
So in Zivil sozusagen da gesessen und hast sie an dem Prozess teilnehmen lassen, wie du dich verändert hast.
Natürlich, ja klar. Das war so ein Sommerhöschen. Das war so mein Haushöschen. Mhm. Ja, stimmt, tatsächlich. Aber es war keine Unterhose, das war so eine Überziehhose.
Nee, das war genau.
Ja. Gut, so.
Und ein Crossdresser ist möglicherweise, man kann es offenbar nicht verändern, verallgemeinern, aber das wäre jetzt zum Beispiel ein Mann, der Frauenkleidung trägt, sich aber auch als Mann definiert und der sexuell erregt ist, während er Frauenkleider trägt.
Oder die Abkürzung dafür heißt, es gibt auch DWT, Damenwäscheträger. Das weiß ich, ob das noch aktuell ist tatsächlich, aber und das ist schon dann eher eine sexuelle Variante. So, die ist für mich aber nicht da. Ich bin ja da, um lustig zu sein und Leute zu unterhalten und nicht um Sex darin Fummel zu haben.
So. Wir fangen an mit dem ersten Song, den du mitgebracht hast. Und dieses Lied könnte theoretisch bei dir etwas auslösen, weil du ja dich damit konditionierst offenbar. Es geht nämlich los mit Buenos Aires und Madonna.
Ach ja.
Und ich erinnere mich daran, ich habe das Beispiel auch schon mal vor einiger Zeit in der Sendung genannt. Vor vielleicht 20 Jahren war Friedrich Küppersbusch mal hier und der erzählte von einer Situation, dass er irgendwo in Marokko oder wo auch immer in einer Bar war und da wurde Cantaloupe gespielt, der Song von Us Three. Und er kriegte Schweißausbrüche und wurde ganz nervös, bis er realisierte, dass dieses Lied ganz leise in dieser Bar gespielt wurde. Und das war das die Anfangsmelodie seiner damaligen Sendung. Das heißt, sein Unterbewusstsein hat das wahrgenommen und hat Adrenalin rausgeschossen
so
und so weiter.
So funktioniert Musik, ne?
Ja. So funktioniert Musik. Geht das bei diesem Song, den wir jetzt gleich hören, auch so?
Das ist für mich total verknüpft mit dem Make-up-Vorgang, bevor ich rausgehe. Und das höre ich immer. Also ich höre die ganze CD, den ganzen Soundtrack von Evita. Und dieses Lied macht mir immer gute Laune. Also ich bin keine gute Tänzerin, aber ich spüre es da in den Hüften bei dem Lied.
Radio 1, die Hörbar-Rust zu Gast ist heute Jurassica Parker.
Ja, hi.
Entertainerin, Moderatorin, Veranstalterin, ja. Drag Queen, Grafiker.
Ja, aber das ist, das hat mit Jurassica nichts zu tun.
Nee.
Also, ja, Mittel
also
zum
ist
Zweck.
Jurassica heute hier.
Jurassica ist heute hier, genau.
Und Mario ist nicht da.
Ja, Mario ist auch da natürlich, aber Jurassica, ach Gott, das ist so kompliziert, Bettina.
Ja, ich verstehe das, aber das ist als jemand, der Fragen stellt oder der dich, der auch dein Leben so ein bisschen skizzieren will. Wir hangeln uns vor, Stück für Stück.
Also, dann lass uns das so festhalten: Jurassica ist auch Grafikerin, weil die macht ja alles selber. Alles selber. Schneide meine Videos, mache meine ganzen Flyer und ach, alles Mögliche. Und natürlich könnte ich das nicht machen, hätte ich das nicht auch gelernt. Und das ist natürlich ein großer Mehrwert für mich in meiner Arbeit, dass ich da niemanden engagieren muss, der das für mich macht.
Nein, Gott sei Dank. Eigentlich lebst du ja auch die totale Freiheit. Also finde ich, weil viele Leute kennen dich als Jurassica Parker, aber wenn du keinen Bock drauf hast. Also ich weiß nicht, also ich meine, inzwischen hat man dein ungeschminktes Gesicht auch schon häufiger gesehen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die ein oder andere Person dich auch identifiziert.
Mhm. Ja, das passiert schon.
Aber ansonsten bist du ja eigentlich, könntest du auch sagen, du bist in so einem, wie in so einem Schutz. Wenn du keinen Bock hast drauf, dann kann es dir auch passieren, dass du durch Berlin gehst und nicht als die Bühnenpersönlichkeit wahrgenommen wirst.
Ja, das ist tatsächlich sehr angenehm. Aber andererseits, Bettina, ich war schon immer eine sehr geltungsbedürftige Person und mich freut es ungemein, wenn ich erkannt werde. Ich liebe das. Ich liebe das. Da bin ich ganz ehrlich.
Und wie hast du denn dann reagiert, als Jan Böhmermann Kontakt zu dir aufgenommen hat? Weil das ist ja nun für viele wirklich das, was Harald Schmidt früher war. Das war ja so
voll.
Wie so ein Adelsschlag ist das ja für viele.
Ja, ich konnte es erst gar nicht fassen und das war etwas irreal. Und
wie passierte das? Also hat er dir geschrieben über Insta oder wie kam das?
Der hat mir, ich hatte mit ihm persönlich gar keinen Kontakt, sondern sein Büro hat das alles gemacht. Und habe aber dann im Nachhinein, als wir dann für seine Kochsendung Bömi Brutzelt aufgezeichnet haben, da sagte er mir dann nach dem Dreh, dass er mir heimlich mit seinem heimlichen Profil auf Insta schon seit ein paar Jahren folgt und der genau auf dem Schirm hatte, was ich mache. So. Mhm. Und der auch Details aus meiner Show kannte, die man nicht kennen kann, wenn man sich die nicht auch anguckt. So. Mhm. Und das fand ich natürlich ganz toll und der hat sich ja dann selber in meine Show eingeladen. Also er meinte dann, Jurassica, falls du dich nicht traust zu fragen, ich komme gerne in deine Show. Und dann dachte ich so, boah, wie nett ist der denn so? Also was hätte er nicht machen müssen? Und ich hätte mich nicht getraut zu fragen tatsächlich. Und das war, und dann ging das relativ schnell. Und auf einmal saß der bei mir dann da auf der Bühne, auf der du auch schon gesessen hast. Und
hätte ich das da schon gewusst, dann wäre ich natürlich ganz, hätte ich ganz anders performt.
Ja, Bettina, du hast so gut performt. Ja. Ich wusste gar nicht, dass du so lustig sein kannst. Ja, okay.
Was soll, hä?
Ja, naja, weil da redest du ja mal über dich und interviewst ja keinen. Das ist eine andere Situation, meine Liebe. Hier bist du auch wahnsinnig lustig, aber dein Haar ist schön heute. Toll.
So, wer kam denn 1979 in Britz zur Welt?
Ein kleiner Mario.
Ja, der kleine Mario, ja. Genau. Britz ist ein Stadtteil, ein Bezirk von Neukölln, glaube ich sogar. Also es ist sehr im Süden, war aber noch im westlichen Teil Berlins. Oder ist es nach wie vor, als die Mauer noch stand. Mhm. Und das Bezaubernde an Britz ist, dass es so einen ganz idyllischen Dorfkern gibt. Das glaubt man gar nicht. Man hat so das Gefühl, dass da so gerade so Kulissen hingeschoben wurden. Ne? Yes. Versuch das mal zu beschreiben.
Es gibt ja den alten Dorfkern Britz. Ich habe auch in der Straße Altbritz gewohnt. Und da gibt es eine Kirche von 1300 irgendwas. Es gibt ein kleines Schlösschen. Es gibt eine alte Dorfschule, auf die ich auch gegangen bin. Die Backbergschule. Und es ist wirklich wie in einer anderen Welt, dass das in Neukölln ist, glaubt einem niemand. Weil wenn ich sage, ich komme aus Neukölln, haben viele Menschen einfach ganz andere Vorstellungen davon. Meine Mutter besteht auch darauf, dass sie jetzt in Rudow wohnen oder wir aus Britz kommen, aber nicht in Neukölln, möchte sie nicht gesagt.
Naja.
Ja, das ist ein Unterschied. So, oder dann ist ja da auch die Hufeisensiedlung. Da sind ja so ganz viele tolle, kleine, architektonische, idyllische Bereiche in Britz, die so süß sind. Und da als Kind aufzuwachsen, war ganz, ganz toll.
Dein Vater hat was beruflich mit Autos gemacht, im nächsten oder weitesten Sinne. Ne? Der hatte, also einmal heißt es, er hat Autos verkauft, dann hatte er auch eine Oldtimer-Werkstatt, habe ich irgendwo gelesen.
Ja, also er ist gelernter Kfz-Schlosser, Mechaniker und hat in Werkstätten gearbeitet und hat dann aber irgendwann in den frühen 80ern ist er dann zu Mercedes gewechselt, hat da halt dann Autos verkauft. Viele, viele, viele Jahre.
Viele, viele, viele Autos.
Ja. Und viele, viele Autos. Das war die Goldgräberzeit für Mercedes, die 80er Jahre. Ich sag dir, der hat ein gutes Geschäft da gemacht. Ja.
Und deine Mutter als technische Zeichnerin, hat sie noch weitergearbeitet, als du auf der Welt warst? Leider und bist du nein. Einzelkind?
Ich bin Einzelkind. Ich hatte mal einen Bruder, der ist aber ein Jahr vor mir geboren worden, ist leider als Säugling gestorben. Oh. Und ich bin dann später gekommen, also ich bin nicht kennengelernt und bin dann auch Einzelkind geblieben.
Und dann gab es eine tolle Oma, also ich weiß nicht, hast du beide Großeltern kennengelernt?
Ja, ich habe beide Omas kennengelernt und einen Opa, den habe ich gar nicht kennengelernt, der ist vor mir gestorben, väterlicherseits. Aber meine Oma väterlicherseits ist auch relativ früh schon gestorben. Also ich bin eher mit den Eltern meiner Mutter dann aufgewachsen.
Und mit vielen Hörspielkassetten.
Ja, wie kommst du da drauf jetzt?
Ja. Naja, weil du irgendwas in der Art, glaube ich, mal gesagt hast und wir versetzen uns zurück in eine Zeit, das ist für viele nicht vorstellbar, in der diese Omnipräsenz von Reizen und akustischen oder visuellen Reizen eine ganz andere war.
Voll, ja.
Also man hatte so eine Hörspielkassette oder auch eine Märchenplatte oder was auch immer. Wer Glück hatte, hatte mehrere. Und man legte die auf und starrte, also so ging es mir und ich glaube, so ging es vielen auch, man starrte auf dieses Cover und hörte sich dieselbe Geschichte wieder und wieder und wieder an.
Tausende
und war wie ein Mantra oder wie eine Hypnose.
Ja, das stimmt. Das war eine andere Zeit tatsächlich. Ne?
Erinnerst du dich an eine Geschichte, mit der du nicht gut klargekommen bist?
An Hörspielgeschichten jetzt? Tatsächlich, das war Rumpelmuck der Poltergeist.
Okay, ja, habe ich noch nie gehört, aber gut, ja.
Ich wollte immer mal danach googeln, ob ich das irgendwie nochmal hören kann, weil es gab eine Stelle, Rumpelmuck hat in so einer alten Standuhr gewohnt im Keller. Mhm. Und er kam immer zur Geisterstunde natürlich raus und hat irgendwie da die böse Oma verscheucht oder so, weiß ich nicht mehr. Aber wenn es 12 geschlagen hat und dann haben die das mit so einer gruseligen Musik unterlegt und er kam raus, hat diese Oma erschreckt und ich habe mich zu Tode gefürchtet als Kind vor dieser Stelle. Hab's mir aber immer wieder angehört, weil ich die Kassette so mochte. Also es war so ambivalent mein Verhältnis und das würde es gerne jetzt nochmal hören tatsächlich.
Gab es andere Sachen, vor denen du dich gefürchtet hast als Kind, an die du dich erinnerst?
Ja, Skelette. Also ich weiß nicht, früher, wir hatten immer so ein Skelett im Lehrerzimmer stehen, was dann so rausgeholt wurde, wenn was erklärt wurde. Und Ich konnte nicht in dieses Lehrerzimmer gehen, weil wenn ich mal irgendwie was abgeben sollte oder so, weil das Skelett immer an der Eingangstür stand und ich habe Angst vor Totenschädeln, unfassbare Angst vor Totenschädeln.
Also auch heute
noch? Jetzt überhaupt nicht mehr. Oh ja, jetzt okay. Ist mir das scheißegal, aber als Kind haben die mich wirklich, die haben mich schlaflose Nächte erleben lassen. Zum Beispiel als He-Man war ja damals total angesagt, diese Actionfiguren und die Zeichentrickserie, und da gab es den bösen Widersacher Skeletor mit so einem Skelettgesicht, und wenn ich damals bei meinem einen Spielfreund zu Hause war, da musste meine Mutter dessen Mutter anrufen und sicherstellen, dass der Skeletor versteckt ist, wenn ich komme, damit ich keine Angst vor dem haben werde. So war das nämlich.
Ist das toll, aber es zeigt eben auch diese, was für Seelchen wir sind in diesem als Kinder, was für Seelchen wir sind. Einerseits wissen wir auch, Kinder können extrem brutal, grausam zueinander sein, können sich so verletzen, sich so ausgrenzen und haben doch irgendwie so ganz kleine, das sind so ganz kleine Dinge, die einen um den Verstand bringen. Mhm, man kann es irgendwie, Wahnsinn. So, Dolly Parton hast du mitgebracht, was mich sehr freut. War Jolene nicht auch der Song, den man singen sollte in allen Refrains mit, solange man sich die Hände waschen sollte? Es gab doch so eine Regel, als Covid hochkam.
Das Welcher war nicht Song Jolene. War das? War das nicht Happy Birthday? Dreimal Happy Birthday?
Ich glaube, also ich weiß, dass ein Dolly Parton Song dabei
ist
war.
Ist das so?
Aber vielleicht war es auch nicht Jolene.
Gab's vielleicht mehrere Songs, die man singen
konnte. Man sollte
konnte.
Das, also für all diejenigen, die jetzt gerade so den Kopf schütteln und sagen, worüber redet ihr? Es gab diese Regel, wir alle sollten uns die Hände waschen in einer, und nicht zu kurz, sondern eben im Geiste mitsingen. Jolene.
Aber redest du jetzt von der Pandemiezeit oder?
Ja, okay, gut, dann. Von welcher? Und du dachtest die Pest oder Cholera?
Nee,
von welcher
Zeit auch über rede die Pandemie. Ich rede jetzt auch über dieselbe Zeit. Ja, aber es war Happy Birthday, Bettina. Da hast du Unrecht.
Ist es Stevie Wonders Happy Birthday gewesen oder ist es was welches?
Weiß ich doch nicht. Ich habe nie Happy Birthday dazu
gesungen. Du hast es gemacht, aber nie hinterfragt. So jemand
überhaupt
bist du.
Nicht, ja.
Wenn sie mir sagen, ich soll Happy Birthday singen,
dann mach
ich
das einfach.
Und wenn ich mir bis heute die Hände wasche,
ja,
seit 2,5 Jahren wasche ich mir permanent die Hände.
Aber das war für mich nie schwer, weil meine Mutter hat mich damals als Kind wirklich dazu erzogen, ein Händewascher zu sein.
Du hast auch hier schon, also kaum warst du da, also ist es ein Zwang?
Das ist überhaupt gar kein Zwang, ich habe einfach nur gerne, ich finde, wenn man von draußen reinkommt, finde ich Händewaschen irgendwie völlig okay. So,
das, was hast du angefasst, seit du zu Hause warst? Von zu Hause gekommen bist, du wohnst hier um die Ecke. Ich frage nur, rein informativ.
Ja, naja, allein schon, wenn man Türklinken anfasst, Haltestangen in der U-Bahn, und wenn da fassen so viele Menschen die
bist
ganze
du
Zeit.
Bist du U-Bahn gefahren gerade?
Nein, ich bin gelaufen tatsächlich. Das hat ja nicht lange
gedauert. Bist du auf den Händen gelaufen?
Ich bin auf den Händen gelaufen. Ich bin nämlich auch eine Handläuferin, meine Liebe. Das wollte ich aber erst später noch revealen, dass ich das auch sehr gut kann.
Warum hören wir jetzt Dolly Parton?
Du kitzelst alles aus mir raus. Dolly Parton, ich habe, meine Eltern sind früher mit mir im Sommerurlaub fast immer nach Dänemark
Wohin
gefahren.
Wohin denn da?
Oh, das kann ich dir nicht sagen. Also auf dem Festland auf jeden
du
Fall.
Du hast im Kofferraum gesessen wahrscheinlich, ne?
Bettina, ganz dünnes Eis gerade, wenn ich es dir nochmal sagen darf. Nee, aber als Kind interessiert einen doch nicht, wo man da hinfährt.
Na, wenn man immer wieder an dieselbe Stelle fährt.
Nein, wir sind immer wieder woanders hingefahren.
Okay.
Immer wieder woanders, mal Ostküste, mal Westküste. Ich weiß es wirklich nicht genau, Bettina. Aber wir waren immer in einem Ferienhaus, und ich habe das geliebt, meistens mit befreundeten Familien.
Ja.
Und dann waren Kinder, und dann war 3 Wochen in Dünen gespielt, das war toll. Und wir haben aber im Auto nach Dänemark immer Country-Musik gehört, weil mein Vater ein großer Country-Fan damals war.
Auch Johnny Cash?
Ja, also es gab halt auch diese Kassetten, die man dann ins Autoradio gesteckt hat. Und Jolene fand ich schon immer ganz toll, schon als Kind. Und fand die Stimme von Dolly Parton hat mich getriggert damals.
Und als du sie gesehen hast, wirst du ja wohl auch, ich meine, jeder, der Dolly Parton sieht, also egal wie man drauf ist, muss ja sagen, wow.
Ja, das ist doch viel Frau auf jeden Fall.
Viel
Frau. Ja.
Ich bin Bass erstaunt, so sagt man doch.
Wer sagt das?
Ich sag das gerade.
Bass?
Bass erstaunt, zutiefst erstaunt.
Was ist denn Bass für ein komisches
Wort?
Ja,
egal jetzt.
Okay.
Weißt du, dass das der Text ist von Marleen? Eine von uns beiden muss nun gehen.
Ach.
Könnten wir bitte nochmal den Anfang von Jolene hören und uns direkt mal auf den Text konzentrieren? einen Schweißausbruch. Hab was revealed gerade.
Was auf. Revealed?
Pass auf, jetzt kommt's. Pass auf.
Jolene, 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 I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him just because you can. Your beauty is beyond compare, with flaming locks of auburn hair, with ivory skin and eyes of emerald.
Danke sehr. Das sollte jetzt erstmal reichen. Es ist doch Marlene.
Von Marianne Rosenberg.
Marianne, warte mal, ich gehe mal
aber
kurz.
Aber der Text ist schon ein bisschen anders, Bettina.
Und dass du so meinen Namen immer noch so pseudoseriös dahinterher schickst, das degradiert,
ja,
wollte ich gerade sagen, es degradiert meinen Gedanken
so
ein bisschen. Moment, ich gehe jetzt hier mal kurz in die Lyrics. Ich lasse mich doch hier nicht, ich lasse mir doch hier keinen, pass auf. Dein Haar glänzt wie ein Sternenfeld, dein Mund ist die Versuchung selbst, dein Teint wie aus einem Magazin, wie Blumenduft ist jedes Wort, das über deine Lippen kommt, wie Blumenduft ist jedes Wort, das über deine Lippen kommt.
Ach, und das ist jetzt aber von der Rosenberg?
Ja,
oder?
Ja.
Ach so.
So eine von uns beiden. Was willst du gerade von diesem Mann, wo du so viel einmal, nur weil du es kannst, also ich würde jetzt mal
recht,
sagen.
Du hast recht.
Das geht mir jetzt ein bisschen schnell.
Nee, du hast recht, weil mit der Strophe kriege ich mich nicht so aus. Du hast recht.
Ja, gut, ist gut, ja. Danke, dass ich recht habe.
Du hast richtig doll recht.
Danke. Wir müssen das nochmal neu verhandeln, diesen Song sozusagen. Ja. Wir müssen das nochmal neu rezipieren. Hoffentlich geht das bei den nächsten Songs nicht auch so.
Ja, du. Mal gucken, wie das hier
Original
so weitergeht.
Original ist doch von Metallica. Sag mal, was ist hier
oh
los?
Ja, stimmt, da haben wir auch noch viel zu diskutieren. Meine Güte.
So, wir sind zurück im Leben noch von Mario Olschinski. Da hat sich Jurassica noch gar nicht abgezeichnet, will ich nicht sagen.
Du.
Also mit 5, wenn das meine Agenten richtig recherchiert haben, wenn ich das richtig gelesen habe, dann hast du mit 5 schon den Wunsch gehabt, Nachrichtensprecher zu werden.
Ja, also ich wollte schon als Kind immer im Fernsehen zu sehen sein. Das hat mich fasziniert.
Bis heute gibt es diesen Wunsch und ich kann allen Entscheiderinnen und Entscheidern nur ans Herz legen, gebt ihm eine Personality-Show.
Ja, ich bitte darum. Ich nehme alles, was mir angeboten wird. Ich muss ins Fernsehen. Und das war schon immer so. Und für mich war damals Nachrichtensprecher, weiß jetzt auch nicht, wie ich auf Nachrichtensprecher gekommen bin, aber die hat man jeden Abend gesehen und so. Und das war toll.
Und die hat man ernst genommen, jeder kannte die. Also
ja, jeder
Kröpke
kannte die
so,
halt
ne?
auch. Ja,
also,
genau.
ja.
Und wobei meine Oma immer erzählt hat, dass sie mal gelesen hat, dass die Nachrichtensprecher da unten rum nackt sitzen. meine Mutter hat immer gesagt, Mensch, das stimmt doch überhaupt nicht, aber ich hatte das seitdem dann immer im Kopf, so als Kind. Und so habe ich mir gefragt, sitzen die da denn nackt unten? Aber naja, egal. Deshalb wollte ich nicht lachen, die richtigen Sprecher.
Naja. Okay, ich meine, man kannte ja auch niemanden. Das war eine andere Welt.
Voll,
die Medien, wir erinnern uns, das ist vor Einführung des Privatfernsehens gewesen.
Das stimmt,
kam 19, warte mal, wann bist du zur Welt gekommen? 79, 84 ging es los mit Privatfernsehen.
Ach, da hatte ich aber noch keins. Wir hatten Privatfernsehen erst, als wir nach Rudow umgezogen sind. Das war kurz nach der Wende. Und da hatten wir auf einmal Kabelfernsehen. Vorher gar nicht.
Ja. Wie hast du als gebürtiger Berliner die Mauer wahrgenommen? Ich weiß, dass du in einem sehr seriösen Format da mal zu befragt wurdest und hast auch sehr, sehr interessante Antworten gegeben, finde ich.
Oh, okay. Ja, kann sein. Ist schon eine Weile her. Für mich, ich glaube, da rede ich aber wie alle anderen, die während der Teilung in Berlin geboren worden sind, für uns oder für mich war das halt komplett normal. Ich habe das überhaupt nicht hinterfragt als Kind. Ich habe es natürlich überhaupt nicht verstanden und habe auch immer nicht verstanden, was ist denn nun dieses Westdeutschland, von dem alle sprechen? So, also es gab ja auch für uns Westberliner, es gab halt keine Städte in Westdeutschland, es war alles Westdeutschland. Also so ganz merkwürdig.
Sagen ja viele noch, ne? Also du erkennst daran, meine Eltern,
Eltern sagen
Berliner,
es noch, ja.
Dass sie sagen, ja, ihr kommt aus Westdeutschland.
Westdeutschland, genau. Und also ich meine jetzt auch so im Nachhinein betrachtet, wenn ich da mit meinem Vater mit dem Fahrrad irgendwie sonntags losgefahren bin und wir sind zur Mauer gefahren, um da auf den Turm zu steigen, um rüber zu gucken, so. Das ist eigentlich total absurd, sich den Todesstreifen sonntagnachmittags anzugucken, weil es aufregend ist.
Ist dir das Wort Todesstreifen damals begegnet?
Ich glaube nicht. Ich erinnere es zumindest nicht so. Ich glaube auch, dass meine Eltern einfach dieses Wort jetzt, glaube ich, auch nicht so ausgesprochen haben, weil das ist, was da alles mit dran hängt, muss
ja,
man jetzt im 16
aber,
noch nicht erklären.
Nein, muss man nicht. Ist der Versuch unternommen worden, dir zu erklären, was das für eine Situation ist? Also,
ja.
Oder, weil ihr hattet ja auch Familie, glaube ich, auf der anderen
genau,
Seite, ne?
Ja.
Und wie ist es dir erklärt worden?
Mir ist es so erklärt worden, dass die Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt worden ist, offensichtlich. Und dass unterschiedliche Länder jetzt sind und wir in dem einen wohnen und die anderen in dem anderen. Dass es total doof ist, aber dass man das jetzt nicht ändern kann, dass wir damit so leben müssen jetzt. So. Und das war für mich dann auch gesetzt. Ich fand es trotzdem komisch, wenn dann an der Grenze dann mit dem Spiegel unter das Auto geguckt wurde oder in den Tank geguckt wurde oder es ewig dauerte, bis unsere Klamotten durchgesucht worden sind. Und ich habe auch nicht verstanden, warum im Ostteil, warum so anders aussah, anders gerochen hat und warum wir immer diese Geschenke mitbringen. Das war alles ein großes Rätsel für mich. Aber es war normal.
Das ist es, ja. Genau. Wenn du damit aufwächst, dann stellst du dir bestimmte Fragen einfach nicht, auch wenn es dir komisch vorkommt. Ja. So, Björk hast du mitgebracht, was mich sehr freut. Der Song, so geschrieben steht da erstmal Yoga, aber wahrscheinlich wird es viel isländischer ausgesprochen.
Ich habe keine Ahnung.
Sprichst du kein Isländisch?
Ich spreche leider kein Isländisch,
ja,
meine Liebe.
Schade.
Ja, Björk, ich war lange, lange, ich mag die immer noch ganz gerne, aber ich finde, die frühen Sachen finde ich halt einfach.
Die Sugar Cubes noch?
Also nee, ich meine das mit frühen Sachen. Okay. Also jetzt, das ist ja von dem Album Homogenic, das späte 90er Jahre, das war meine große Björk-Zeit und ich glaube, mich hat damals an Björk am meisten fasziniert, dass sie nicht nur spezielle Musik gemacht hat, sondern immer darauf geachtet hat, dass das Artwork zu der Musik passt, dass die Videos sehr, sehr arty sind. Also es ist ein Gesamtkonzept.
Ja.
Und das hat mich schon als Jugendlicher, hat mich das schon unfassbar fasziniert, diese Frau. Und das haben andere Künstlerinnen, die ich kannte, zu der Zeit halt nicht so gemacht, so wie Björk das geschafft hat. Und das Lustige ist, wenn ich ganz kurz noch was sagen darf.
Unbedingt.
Ich habe mir nämlich neulich dieses Album mal auf einer Bahnfahrt nach Hamburg mal endlich wieder angehört. Ich habe das Jahre nicht gehört. Und ich finde das so lustig, weil jetzt mit 45 ich natürlich die Texte vom Sinn her auf einmal verstehe und nachvollziehen kann. Ich habe früher als 18-Jähriger, habe ich immer, was singt die Frau denn da? Das macht für mich gar keinen Sinn. Aber jetzt, wo ich richtig erwachsen bin, macht es auf einmal Sinn, was die Frau da mir erzählen möchte.
Erinnerst du dich an eine Textzeile?
Ja. Zum Beispiel, es gibt einen Song, der heißt Hunter und da singt sie I thought I could organize freedom, how Scandinavian of me.
Gut.
Ich hab mal gefragt, was meint die mit Scandinavian? Hab das dann im Langenscheid-Duden nachgeguckt, im Wörterbuch und steht halt skandinavisch. Und ich dachte so, was kann die aber jetzt meinen? Und heute ist mir erst schlüssig, wie sie das meint. So, ne? Und das fand ich total spannend, wie sich sowas auch verändert. Ja,
ich fand die auch, also Björk als Person allein schon, ne? Also so wirklich auch so eine ganz ungewöhnliche, ja. Also eine Individualistin durch und durch, ohne dass sie das so, wenn ich jetzt sage, ohne dass sie es inszeniert, meine ich, das kann so nicht erfunden sein. Natürlich ist sie auch eine extrovertierte Persönlichkeit und Person. Mich hat besonders beeindruckt, dass ich irgendwann mal in einem Interview gelesen habe, dass sie morgens, wenn sie aufsteht, erstmal sich selbst befriedigen muss, weil sie sonst zu viel Energie hat.
Kann ich mir bei ihr komplett vorstellen. Da erstmal die Energie raus und dann kann man den Tag starten. Kann ich mir super vorstellen, ja.
Radio 1, die Hörbarust, können Sie jederzeit als Podcast nochmal nachhören. Hier sind so unterschiedliche Menschen zu Gast wie Charlie Hübner oder Anja Reschke, René Polesch, Sascha Merit Becker, Martin Wuttke, Josef Harder, Ali Neumann, Karin Mioska, Ulrike Kriener, Jagoda Marinic, Reinhard May, Johann Lafer und viele mehr.
Anja Reschke war auch schon
bei Ja.
Dir. Wie ist denn die so? Ich liebe die ja.
Ja, ne? Das ist eine sehr, die hat auch einen guten Humor und die ist, ja. Die ist gut. Ich mag die sehr. Ja, ja. Ja. Willst du sie mal einladen in deine Show?
Ja, ich will alle einladen.
Ja, kann ich verstehen. Das gibt, geht mir ja nicht anders.
Geht dir nicht anders. Es gibt so viele spannende Leute, die ja. man einladen kann. Das ist unfassbar. Es ist ein nie versiegender Quell irgendwie.
Gott Apropos sei Dank. Quell. Mhm. Ist überhaupt kein Übergang. Aber Travestie ist dir wahrscheinlich auch zum ersten Mal begegnet, Mary und Gordy.
Ja.
Das war, ja, das ist für die meisten in der Generation, auch in meiner Generation so gewesen, wahrscheinlich. Oder gut, einmal Peter Alexander in irgendeinem...
Charlies Tante.
Ja, Charlies Tante, genau.
Neulich mal aber wieder das, gesehen, ist ganz schlimm.
Und Tutsi, natürlich. Also Tutsi, so, ne? Genau, also, ja. Aber das ist dann ein Mann, der aus praktischen Gründen Frauenklamotten trägt. Ja. Ne? Und sich dann in so Situationen wiederfindet, in denen er natürlich, in denen es dann darum geht, wenn ich das jetzt richtig erinnere, dass man sich rechtfertigen muss, dass sich andere ein bisschen erheben, möglicherweise auch.
Also Tutsi ist ein toller Film. Ich habe den vor ein paar Jahren mal wieder gesehen und hatte Angst, dass ich den wahnsinnig beschissen empfinde. Ist aber nicht der Fall, der ist ganz gut gealtert.
Miss Doubtfire fällt mir noch
Doubtfire ein. Doubtfire habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, aber das ist ja halt eher wirklich Klamauk. So, ich finde, bei Tutsi gibt es ja wirklich ernste Ansätze so und das liebe ich an Tutsi. Und Charlies Tante müssen wir nicht drüber sprechen, das ist ein ganz schlimmer... Macht der Hund
das ist der
so
Hund.
Süße Geräusche?
Das ist der Hund.
Genau, so ist das.
Mir fällt, ich habe jetzt gerade gedacht, gibt es auch Filme, die andersrum sind? Also so, und dann fällt mir eigentlich nur Barbra Streisand ein, Jentl.
Oh, den hasse ich, den Film. Ich finde den so furchtbar. Aber ich kann mit Barbra Streisand auch nichts anfangen.
Ach, guck, das ist aber atypisch.
Du meinst für einen Homosexuellen? Ja, ja. Ich weiß, Barbra Streisand und ich wohne auf verschiedenen Planeten.
Das kann sein. Ja. Deine Eltern nun gingen. Deine Eltern besuchten das Chez Nous.
Ja.
Ist das eine Travestie-Bar oder ein Revue-Programm gewesen oder ein Revue-Theater?
Was ist das? Ja, ich würde sagen, also ich war da nie. Das ist ein ganz klassisches Travestie-Revue-Theater gewesen. So auch mit Programmheft. Also meine Eltern sind da, glaube ich, die sind immer noch Mitglieder im Schnauferl-Club Berlin. Das ist ein Oldtimer-Club. Und meine Eltern haben auch schon diverse Oldtimer in ihrem Leben besessen und wieder verkauft. Ne? Mein Vater hat die selber aufgebaut und so. Und da waren die, glaube ich, mit ihren Schnauferl-Brüdern und Schwestern im Chez Nous und haben dann dieses Programmheft mit nach Hause gebracht. Und da war ich vielleicht 5, 6, 7 Jahre alt. Und dieses Programmheft... Das habe ich wirklich gehortet wie einen Schatz und ich habe das mit dauernd durchgeblättert und fand das so faszinierend und aber ohne das zu hinterfragen, so ich weiß nur, wusste nur ganz genau, Männer, die als Frauen verkleiden, triggern irgendwas in mir. So, und das war schon ganz früh so.
Das war ja auch so, als ihr im Musikunterricht dann irgendwann die Mini-Playback-Show
so gut vorbereitet bin,
nachgespielt oder gespielt oder wie auch immer
habt.
Weil du, glaube ich, die einzige Person warst, die als Junge Frauenklamotten getragen hat.
Ja, na, ich habe keine Frauenklamotten getragen, ich habe Cher gemacht.
Okay, also kaum Klamotten.
Ich war dann nackt, genau. Nee, ich glaube, ich bin in Klamotten so geblieben, bin ich der Meinung, wie ich da halt rumgelaufen bin. Ich habe mir aber aus schwarzer Wolle, meine Mutter war früher starke Strickerin, und da habe ich mir aus schwarzer Wolle, habe ich mir eine Perücke selber gebastelt. Habe dann aber einfach nur an so ein Basecap, habe ich dann halt die Wollfäden unten so rangeklebt. Dass ich halt so einen schwarzen Bob hatte unter diesem Basecap. Und damit bin ich aufgetreten mit dem Schub-Schub-Song, während die ganzen Jungs Tote Hosen gemacht haben, die Ärzte und alles, ne? Und aber was ich so toll finde, ich fand das überhaupt nicht komisch oder ich hatte nicht irgendwie Sorge, dass das Leute doof finden würden. Null. Das war für mich gesetzt. Ich mach Cher, finde ich toll. Und dass ich dafür die Perücke trage, das war nun mal so. Und meine Musiklehrerin Frau Schmitz, die ich sehr geliebt habe, die war nämlich total freaky. Die hat uns auch Flamenco beigebracht und ist selber auf den Lehrertisch gestiegen und hat auch auf dem Lehrertisch Flamenco für uns getanzt. Also so, dass dann Löcher in der oder so Dellen in dem Tisch waren. Also, und die wird sich schon gedacht haben, ah, okay, jetzt wissen wir alle, was mit Mario los ist. Mario wird mal sehr homosexuell. Ah, ja.
Hat sie das so?
Nein, aber was wird die? Das,
aber sie wird das gemacht haben.
Gecheckt, das ist doch klar. Also ich habe selber noch nicht gecheckt für mich in dem Alter, aber das ist ja ganz offensichtlich. Meine Mutter zum Beispiel hat immer oder sagt immer, dass sie nie gedacht hätte, dass ich schwul bin. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube einfach, dass Eltern sowas verdrängen und einfach das dann nicht mehr erinnern, dass sie das auch schon früher sich sicher waren. Weil so eine Mutter, so also Eltern merken doch, wie das Kind tickt, oder?
Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es mir schwer vorstellen, weil es natürlich Jungs, bei Mädchen ist es, glaube ich, nochmal was anderes, weil sie mit ihren Freundinnen sowieso körperlicher sein können und so weiter. Ne? Da fällt es in dem Sinne nicht auf.
Stimmt.
Und es war ja auch bis vor einiger Zeit noch so, dass es klar war, wie das Männerbild definiert ist, was als Maskulinität gelesen wird. Das blätterte und bröckelte und löste sich gerade auf, bevor es sich jetzt wieder auf so eine komische Art neu zusammensetzt und wieder so ein altes Bild von Maskulinität entsteht.
Das nervt total, ja.
Furchtbar. Also es ist nicht nur nervig, ich finde es hochgradig gefährlich auch, ne, was da passiert.
Das ist das einzige Moment, was hochgradig gefährlich ist.
Aber es gehört dazu. Und von dieser Maskulinität, die Jungs auch gar nicht so gut bekommen, habe ich den Eindruck, geht ja dann auch wiederum, gehen ja ganz viele Gefahren aus, ne? Für vieles. Also und gut.
Ja.
Als ihr umgezogen seid, als ihr nach Rudow gezogen seid und es dort dann das Einfamilienhaus gab, war das für dich eine schmerzliche Ablösung von deinen Freundinnen und Freunden?
Also ich konnte glücklicherweise auf derselben Schule bleiben. Von daher war das alles nicht so schlimm, aber ich bin schon sehr, sehr ungerne aus Britz weggezogen, weil in dem Mietshaus, in dem wir da gewohnt haben, war direkt ein Spielplatz in diesem Areal und im Nebenhaus wohnte mein bester Freund damals. Also es war wirklich so ganz toll da. Und ich war als Kind irgendwie auf eine Art und Weise doch super introvertiert, so mit anderen Menschen. Also ich hatte Angst davor, so Freundschaften, also so den ersten Schritt zu machen und neue Kinder kennenzulernen. Da war ich schüchtern so. Und das war für mich natürlich eine Umgebung, wo ich die alle nicht kenne. Das war für mich schon richtig beschissen so. Und habe auch ein paar Wochen gebraucht, bis ich mich mal rausgetraut habe und gefragt habe, kann ich mitspielen so. Weil meine Mutter mich da auch mal getriezt hat so ein bisschen. Geh doch mal raus jetzt. Ach komm, da sind so viele Kinder gerade auf der Straße und du sitzt hier alleine im Garten so. Und das war schon doof, ja. Aber es hat sich dann alles auch verwachsen.
Zum nächsten Song habe ich einfach das Stichwort bekommen, aktueller Lieblingssong, Miley Cyrus featuring Elton, Nothing Else Matters.
Ja.
Ich kenne den Song gar nicht. Ist das ein Metallica-Cover?
Das ist ein Cover, ach, cool. Das ist auf dem, ich glaube, ich bin kein Elton John-Fan so, aber der hat ein Album rausgebracht mit Cover-Songs und hat sich Gastkünstlerin mit aufs Album geholt. Und er hat Nothing Else Matters mit Miley Cyrus aufgenommen. So. Und aber Elton John singt gar nicht, der spielt irgendein Instrument spielte da. Und Miley Cyrus, ich meine, ich liebe ihre Rotzstimme. Ich könnte da immer zuhören und der Song ist eh schon toll. Aber ich finde, wenn er von einer Frau wie Miley Cyrus gesungen wird, ist er um Längen noch besser.
Jessica Parker ist heute hier zu Gast. Drag Queen, Entertainerin, Kolumnistin, Moderatorin, Paillette geht immer, ist eine Show von dir im BKA seit 10 Jahren, und zwar genau 10 Jahre.
Ja.
Da waren schon so unterschiedliche Leute bei dir auf der Bühne. Sehr, sehr bekannte, auch eben überregional bekannte Menschen, die dort, wann geht das los? Um 12, ne? Mitternacht, ne?
21:59.
Ja, okay. Dann hast du ein kurzes Intro. Man kann das nämlich auch auf YouTube sich anschauen. Ja. Steht dort jede Episode online eigentlich?
Nein, ich habe auch sowieso mit dem Stream haben wir erst in der Pandemie angefangen.
Ah.
Und aus Not, wie sagt man, aus Not.
Aus der Not heraus. Aus der Not eine Tugend gemacht.
Genau. Und wir waren das erste Theater tatsächlich, das komplett auf Fernsehsender umgestellt hat. Mhm. Und zwar innerhalb von 1-2 Wochen. Und das war ganz toll. Ich sage auch mal so, die Pandemie hat für mich beruflich ausschließlich Vorteile gehabt. Was sich komisch anhört, aber das Streaming meines Contents, das hat mich in ganz Deutschland bekannt gemacht. So. Und das behalten wir jetzt weiter, dass wir diese Show auch weiterhin streamen, weil einfach ich in ganz Deutschland oder im ganzen deutschsprachigen Raum Leute erreichen kann. Das ist ja großartig. Ne?
Schweiz und Österreich ja auch. Also als es bei dir losging, wir kommen da jetzt gleich hin. Wir bewegen uns natürlich aus deiner frühesten Vergangenheit jetzt auch mit 7 Meilenstiefeln heraus. Und dazu brauchen wir einen Schlüsselmoment. Und der fand statt bei einer Gartenparty, glaube ich. Als du,
ist das so?
Hilf mir weiter, vielleicht bin ich da auch, habe ich mich da falsch informiert.
Möglicherweise
gab es dort den ersten Kuss mit deinem ersten Freund, mit dem Schulsprecher, dem Attraktiven.
So. Okay, verstehe. Das war eine Gartenparty bei mir zu Hause. Nee, das war bei ihm zu Hause. Ja, genau, liebe Bettina, du hast recht. liebe Grüße an Nils, er wird die Sendung sicherlich hören. Wir sind immer noch sehr gut befreundet. Und
Nils war Schulsprecher und sehr attraktiv und alle Girls wollten ihn.
Alle standen auf Nils Feierabend. Jetzt habe ich seinen Nachnamen gesagt. Ja gut, alle. So jedenfalls. Und da war ich 17 und er war 19. Und ich fand ihn natürlich auch total heiß. Und dann war ich mit meinen Eltern in Südafrika. Wir hatten bis dahin noch Verwandtschaft in Südafrika zu wohnen. Und kam wieder nach Berlin. Auf einmal war mein ganzer Freundeskreis mit diesem Nils Feierabend befreundet. In der Zeit, wo ich weg war, passierte das. Und auf einmal fand mich mich auf der Gartenparty bei dem dann einen Samstagabend wieder. Und ich war total cool, weil ich da bei dem zu Hause war. Und hatte ich einen Pflaumensturz. Und
was hattest du?
Einen Pflaumensturz.
Was ist das?
Ein Pflaumensturz ist sowas wie... Pflaumensturz ist so, sowas wie... Miriam, wie erklärt man Pflaumensturz?
Ja, Miriam ist auch gebürtige Berlinerin und die hat sofort angefangen zu lachen. Und ich glaube, sie hört überhaupt gar nicht auf zu lachen. Sie atmet nicht, sie läuft schon blau an.
Wenn einem das Herz in die Hose rutscht, kann man vielleicht so sagen, aber auch mit euphorisches Herz in die Hose rutschen.
Da ist es.
Aber auch erotisch.
Ach.
Ja, erotisch, euphorisches Herz in die Hose rutschen. So, das ist ein Pflaumensturz. Ich habe das noch nie erklären müssen, was das heißt. Von daher weiß ich nicht. So, und dann saß ich da und dann haben wir uns beim Kartenspielen auf einmal länger an den Händen gefasst, als es eigentlich nötig war. Und da war sofort Energie da und war gleich in der Kiste gelandet, ja. Am selben Abend noch. Ja.
Ja, da finde ich überhaupt nichts verwerflich. Ich finde auch, man sollte nicht jeden küssen, aber wenn man so weit ist, sich zu küssen, dann kann man doch eigentlich auch Sex haben,
ja,
oder?
Kann man auch Sex haben.
Ich überlege nur die ganze Zeit, was war das für ein Kartenspiel, bei dem man nicht die Karten in der Hand hält, sondern die Hände eines anderen Menschen?
Gute Frage, kann ich dir nicht mehr sagen. Ich weiß nur, wir saßen im Kreis auf einer Decke im Garten, es war dunkel und wir haben ein Kartenspiel gespielt. Ich weiß.
Das klingt nach einer Seance, wenn du mich fragst.
Nein, war es bestimmt nicht. Es wird wahrscheinlich mit Alkoholkonsum zu tun
wahrscheinlich
gehabt haben. In dem Alter geht's riesig alles im Saufen.
Warst du vorher, wussten deine engsten Freundinnen und Freunde oder ahnten sie nur?
Niemand wusste das. Natürlich ahnten sie es alle, haben sie im Nachhinein gesagt. Aber das haben wir auch erstmal geheim gehalten, weil wir, glaube ich, beide, Nils und ich, komplett mit der Situation überfordert waren. Es gab ja damals nicht so wie heute, Gott sei Dank ist es heute anders, es gab ja keine Vorbilder für uns junge, queere Menschen, wie man damit umgeht, wie ein Coming-out funktioniert. Das ist ja heute viel einfacher, Gott sei Dank. Und es gab keine Vorbilder. Und von daher haben wir es einfach geheim gehalten und eine Freundin von mir hat uns dann beim Knutschen auf der Straße erwischt, ein paar Tage später, auch wieder bei einer Gartenparty. Und so kam das dann von selbst ins Rollen, dass ich mich dann outete bei meinen Freunden.
Ich möchte auch hier eine kurze in eigener Sache. Ich habe vor einem Jahr oder so eine Buchvorstellung moderiert und wollte da auch alles richtig machen im Sinne von LGBTQIA+. Mhm. Und wurde im Nachhinein von jemandem sehr freundlich, habe ich schon so die Augen verdreht und gedacht, oh ja, okay, was ist es jetzt so? Und weil ich sagte, glaube ich, Männer, Frauen und all in between, so habe ich es, glaube ich, gesagt.
Nee, aber ist nicht verkehrt.
Okay, ist nicht verkehrt. Nee. Sie fand es etwas so all in between, sie wusste nicht genau. Und ich hab dann zuerst die Augen verdreht und habe mir das aber so ein bisschen, habe das so ein bisschen sacken lassen, was sie mir sagt. Und es war ganz einfach, was jetzt nämlich kommt. Mhm. Sag doch einfach queer.
Ja.
Und da ist bei mir ganz viele Türen sind da gleich ganz einfach aufgegangen, die vielleicht sonst so ein bisschen quietschten, weil ich nicht wusste, wie. Also auch für alle Menschen da draußen, die sich unsicher sind und was soll ich denn jetzt, ist das binär oder cis oder trans oder was? So, da wird ja dann auch schnell so ein bisschen Häme draus, weil man aus so einer Unsicherheit heraus vielleicht sagt, ach, und jetzt muss ich auch noch hier, jetzt weiß ich gar nicht, muss ich das jetzt auch noch gendern oder wie spreche ich in den überhaupt? Sag einfach queer. Sag ja, einfach das, und dann ist da ja, so, das ist auf jeden Fall akzeptiert und es ist einfach ja. Und so.
Und das schließt niemand aus und schließt alle mit ein.
So, wir kommen zur nächsten Musik. Ahnst du, was jetzt kommt?
Jetzt kommt die Rocky Horror Picture Show.
Richtig. Ei. Die Rocky Horror Picture Show. Und das war, ich weiß gar nicht, wann die, vielleicht kannst du das mal ganz kurz googeln, Mariam, wann die zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Als natürlich amerikanischer Spielfilm, gar nicht englisch, oder was? Ist es eine englische Produktion 75. gewesen? 75, alles da.
Ich würde sagen, es ist eine amerikanische Produktion.
Ja, würde ich auch sagen. Ja.
Soll ich dazu was sagen?
Ja, ich zwischen uns beiden, warte mal, was ist nochmal dein, wann bist du zur Welt gekommen?
79.
79, okay, also ich bin 67 zur Welt gekommen, also es ist doch nicht eine ganze Generation. Und deswegen haben wir wahrscheinlich dasselbe erlebt mit diesem Kino, denn es ist mehr als Kino gewesen. Was ja, war es?
Nein, man hat mitgemacht, das war das Tolle. Ich habe das in der Waldbühne hier in Berlin zu der Zeit mehrmals gesehen. Das waren auch die ersten Momente, wo ich mich verkleidet habe und mich als Frau verkleidet habe in der Öffentlichkeit und bin so dort in die Waldbühne gegangen. Das war ein ganz großer Moment für mich. Und man hat natürlich dann mit Mehl und mit Reis geschmissen und den ganzen Spaß und so. Und es war ein Riesen-Happening und wir haben uns immer darauf gefreut und es war ganz, ganz groß für mich. Und wir haben auch, mein Freundeskreis und ich, wir haben auch den ganzen Film mit Videokamera nachgedreht zu Hause.
Schön.
Weißt du, und so. Und ich kann alle Lieder immer noch auswendig. Und hat mich wirklich einige Jahre meines jungen, queeren Lebens doch sehr stark begleitet. Und auch den Film habe ich neulich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder gesehen. Und der ist ja noch viel cooler, als ich den früher fand. Der ist ja, weil der ist ja so anarchisch und der ist so schräg
ja,
und so rebellisch.
Ja.
Und mit diesem kleinen Budget dann diesen sehr, sehr mutigen Film zu machen, großartig.
Und Meatloaf noch da ja, so, also da, ja, ne, dass man so denkt, was so
passiert da noch alles?
What, ja.
Und auch so sexuell explizit, ohne dass es explizit ist eigentlich. Also großartiger Film, wer noch nicht gesehen hat, einfach mal reingucken.
Und er hat auch für nicht queere Menschen ja, wie mich damals, also es gab da sowieso, ich glaube jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere, ohne dass ich mich jetzt besser darstellen will oder sonst irgendwas, da gab es für mich nie eine Schwelle, über die ich rüberkam. Ich weiß, einmal habe ich mich in einen Jungen verliebt oder fand den scharf und dann hieß es, der ist schwul, habe ich gedacht, ach schade, so, das ist so mein Erleben gewesen. Aber dieser Film, in diesem Film, da sind Menschen immer wieder zu jeder Vorstellung gegangen mit einer Kostümierung, mit einer Teilhabe. Mhm. So dass ich mir auch wirklich wünsche, dass junge queere Personen, aber auch nicht queere Personen sich diesen Film, wie du sagst, auch jetzt nochmal angucken, weil er hat so eine absolute Aktualität, wenn man das möchte, ja, wenn
voll,
man sich darauf einlässt
ja,
und es einfach feiert.
Definitiv.
On the day I went away.
Radio 1, die Hörbarust, hörbar@radio1.de lautet unsere E-Mail-Adresse. Zu Gast ist heute eine der bekanntesten und beliebtesten Drag Queens im deutschsprachigen Raum. So kann man es ja halten. Ja,
das
Schweiz
Raum
und Österreich ja, ist ja auch. Ja. Da gibt's auch ganz, ganz viele Fans. Jurassica Parker ist heute hier zu Gast. Rein chronologisch sind wir jetzt in deinem Leben dort. Du hast Nils kennengelernt, ihr habt euch geküsst, du hast gemerkt, du bist verliebt und was ja auch schön ist, dass ihr sehr, sehr lange dann auch zusammen wart. Ne? Also das heißt, deine erste Erfahrung diesbezüglich war jetzt nicht, wie für viele andere, verschämt am nächsten Tag oder distanziert oder unsicher oder so, sondern ihr habt das gelebt, ihr wart zusammen.
Wir waren zusammen, ich glaube 8,5 Jahre waren wir zusammen, was ich finde für so eine frühe erste Beziehung total absurd ist, irgendwie so im Nachhinein. Wir sind ja auch ziemlich schnell zusammengezogen und er hat mich dann auch, wir haben in derselben Einrichtung gearbeitet, wo ich meinen Zivildienst gemacht habe.
Was war das für eine Einrichtung?
Drogenhilfe Tannenhof gibt es immer noch. Es ist ein riesiger Verein, der sich um suchtkranke Menschen kümmert. Und ich habe dort in einer Kindereinrichtung, einer Kindertagesgruppe, habe meinen Zivildienst gemacht. Und zwar Kinder von entweder Eltern oder alleinerziehenden Menschen, die gerade eine Therapie machen in der Drogenhilfe. Ja. Oder halt Menschen, die vom Jugendamt geschickt worden sind, weil sie halt einfach mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert sind. So, also da war viel, viel Sucht mit dabei, aber auch Gewalt. Es war alles Schlimme, was man einem Kind anrichten kann, habe ich dort gesehen tatsächlich oder erzählt bekommen. Und das waren sehr intensive 13 Monate.
Das glaube ich. Würdest du sagen, dass es wichtig ist, dass der Zivildienst wieder eingeführt wird?
Aus meiner Position ist zu sagen, ich bin ja nicht mehr ich muss es nicht mehr machen, aber ich fände es eigentlich richtig.
Ja, du hast es ja gemacht.
Ich habe es gemacht, ja, aber ich finde es eigentlich richtig gut, weil ich fand es total beschissen damals, dass ich das machen muss. Als frisch nach der Schule wollte ich was ganz anderes machen, wollte raus in die Welt. Aber das hat mir so viel gebracht im Nachhinein so. Und einfach auch mal irgendwo reinzuschnuppern, was beruflich überhaupt nichts mit meinen Plänen zu tun hatte. Aber das Menschliche, was ich da gelernt habe, ist kann man nicht ersetzen.
So. Du wirst sicherlich als Persönlichkeit, du wirst erwachsen auf eine Art, übernimmst Verantwortung, fühlst dich auch überfordert möglicherweise, aber wächst auch daran.
Ja, voll, ja klar.
Also insofern, es klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber ich denke schon, also ich würde mir das wünschen für Jungs und Mädchen, also für alle Menschen, dass sie nach der Schule so ein soziales Jahr machen oder Zivildienstjahr. Okay, und ich weiß nicht, ob es dann deine Eltern waren, die dich dahingehend beeinflusst haben oder dein überbordendes Talent, aber plötzlich war klar, du studierst erstmal Kommunikationsdesign.
Das wollte ich schon immer.
Aha.
Also ich erinnere das noch, dass meine Mutter, da war ich so vielleicht 14, 15 und meine Mutter sagte irgendwann zu mir, Kind, warum studierst du eigentlich nicht Grafikdesign? Du musst Grafiker werden, so. Und weil meine Mutter nun als technische Zeichnerin im grafischen Bereich einfach gearbeitet hat und die hatte ganz viele so besondere Bleistifte noch und
Isographen, diese ganz dünnen Stifte wahrscheinlich.
Ja, und dann so Spirallineale, wo man so runde Muster mitmachen kann, also so ganz tolles Zeug. Und da war mir klar, ich muss Kommunikationsdesign, Grafikdesign machen nach dem Zivilen, das wollte ich schon immer.
Das war jetzt zum wiederholten Mal, es kommt mir gerade vor wie so eine Nostalgie-Spezial-Edition. Aber auch da gab es ganz, ganz viele Computerprogramme einfach noch gar nicht. Das war gerade erst, steckt in den Kinderschuhen. Ne? Da ging es wirklich um Kreativität im Sinne von, oder? Oder würdest
als
du da widersprechen? Wann hast
studieren?
Du angefangen?
2001. Und da gab es schon alle
Programme,
mit denen ich
schon.
Jetzt
okay.
arbeite, gab es damals auch schon.
Ah, also, interessant. Ja. Okay. Gut.
So lange ist das schon her, meine Güte, stimmt. Ja,
2001. Und wusstest du bist damit happy? Du hast danach in einer Werbeagentur gearbeitet, ich glaube sogar Scholz & Friends, die vielen Leuten auch ein Begriff ist, die sich mit Werbung sonst nicht so gut auskennen. Ne? Es gab da so Springer und Jacobi und Scholz & Friends, das waren so die...
Und Jung von Matt,
stimmt. Das waren so die Erfolgreichsten, die dann auch immer gegeneinander gepitcht haben und die man so kannte.
Horror, wenn ich schon das Wort höre, pitche. Also ich wollte immer in die Werbebranche, immer. Also das war so, mir war klar, Grafikdesign, ich habe auch immer die Kurse, wo es darum ging, halt richtig, also ich war auf einer Schule, die Grafiker ausgebildet hat, um in der Werbung zu arbeiten. Das war also schon ein sehr, sehr praxisorientiertes Ausbildung für die Werbebranche. Und Anzeigen erstellen, Konzepte erstellen, das habe ich schon immer geliebt und es kommt mir jetzt immer noch zugute, dass ich weiß, wie man ein Produkt bewirbt, nur bin ich selber jetzt das Produkt. Dann bin ich in die Agentur, habe dann natürlich erstmal ein Praktikum gemacht für, glaube ich, 250 Mark im Monat, wo ich über 24 Stunden dann natürlich da arbeiten musste. Und das war halt so beschissen, dass ich gedacht habe, ich kann diesen Job, kann ich nicht dauerhaft machen. Da wirst du ja wahnsinnig. Also du, das und da war mir sehr schnell klar, ich muss da auch wieder raus.
Was war das Schlimmste daran? Was hat am wenigsten zu deiner Persönlichkeit gepasst?
Der sehr, sehr männlich-toxische Konkurrenzkampf, der da herrschte, und wo aber auch alle mitgemacht haben, dann diese Verlogenheit oder dieses einfach so den und den Pitch jetzt so, also
Werbung war ja ein Lifestyle, das war ja nicht einfach ein Job, sondern die Leute gingen auch nicht früh, wer früh ging, war irgendwie so der Loser, ne? Ja, also ganz viele Leute blieben länger und guckten gegenseitig, wer zuerst geht, verliert.
Das war gar nicht das so, ich muss nicht sagen, im Recruiting, wie man heute sagt, haben die ein super Händchen gehabt, also ich habe super nette Kollegen und Kollegen gehabt, was schon widerlich war damals, dass halt die verschiedenen Abteilungen Families genannt wurden, Family 1 bis 4, ich war Family 4, glaube ich. Und da habe ich schon gestutzt und dachte so, okay, puh, mal gucken. Und so, und das, dieses ständig da sein müssen. Und dann aber auch, man bewirbt ja dann nur ein Produkt von einer Marke XY. Und das ist eigentlich, das ist sowas so unwichtig und so scheiße. Und ich hatte einfach keinen Bock, meine kreative Energie einem blöden Kunden zu schenken.
Und deine kreative Energie, die floss ja mehr und mehr in das verrückte, crazy, wirklich wilde und eben auch queere Nachtleben Berlins.
Ja. Oh
das Gott. Heißt, als du da Blut geleckt hast, bist du da auch ziemlich reingesprungen mit Haut und Haaren.
Voll, ja.
Und hast irgendwann eben auch Drag für dich entdeckt. Was war das für ein Moment?
Also,
oder gab's da einen Moment?
Es gab natürlich, kann ich dir gleich erzählen, wie mein erstes Mal Drag im schwulen Kontext war, aber als ich angefangen habe, die queeren Partys zu erkunden in Berlin Anfang der 2000er, da habe ich zum ersten Mal Drag Queens gesehen, die auflegen. Und das war ja so ein Berliner Phänomen damals noch. Das gab es in anderen Städten nicht, soweit ich weiß, so ausgeprägt wie in Berlin. DJ Queens. Und dann dachte ich so, als ich die gesehen habe, wow, das will ich auch machen. Also ich will da stehen, ich will genauso angehimmelt werden wie die, während den Leuten auf der Tanzfläche. Und ich will Madonna und Britney Spears auflegen. Und da hat's Klick gemacht bei mir und da dachte ich, okay, da muss ich hin.
Ja.
Und dann habe ich einen guten Freund damals gehabt, Nick, und wir haben uns zusammen das erste Mal aufgefummelt und sind so zusammen das erste Mal ausgegangen. Und das habe ich wochenlang vorbereitet. Also die Haare auf eBay noch gekauft damals.
Die Haare auf eBay gekauft, der Satz.
Ja.
Super.
Ja, und viel zu hohe Pumps, in denen ich überhaupt nicht laufen konnte. Aber damals lief Sex in the City noch. Und für mich war das habe ich überhaupt nicht hinterfragt. Das war klar, dass man in jedem Schuh einfach laufen kann. Mir war nicht bewusst, dass das natürlich nicht der Fall ist. Und dann bei H&M das war mir damals noch unfassbar peinlich, in die Frauenabteilung bei H&M zu gehen und dort irgendwie ein BH zu kaufen oder irgendwie ein Kleid zu kaufen. Das ist mir heute scheißegal. Aber damals war das ein großer Schritt für mich. Und als endlich da alles zusammen war und alles da war und dann das alles anzuziehen und dann rauszugehen in den Club. Und das war wirklich, da hatte ich den nächsten Pflaumensturz, Bettina. Also das war ein doppelter Pflaumensturz. Und von da an war klar, okay, das werde ich jetzt mein ganzes Leben lang machen. So. Auch wenn natürlich nie der Plan da war, dass ich das mal mein Beruf wird. Null. Das habe ich wirklich, das hat sich so ergeben. Das habe ich nicht kommen sehen.
Als wir uns zum ersten Mal unterhalten haben, habe ich ja dir eingestanden, dass ich mit Drag gar nicht so viel am Hut habe. Ja, war vielleicht der falsche Moment beim Kennenlernen, weiß ich nicht. Vielleicht auch, übrigens, so Drag ist irgendwie eher scheiße.
Ja.
Es ist auch nicht so, aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass es doch sehr überzeichnet ist. Das ist eine ganz subjektive Geschichte.
Mhm. Ich weiß aber genau, was du meinst.
Okay.
Ja.
Und das soll es ja auch sein, im Sinne von, es soll ja überzeichnet sein. Ich finde, also ich glaube, was mich daran stört, ich habe da jetzt länger drüber nachgedacht, ist, dass, und nochmal Klammer auf, und das sage ich jetzt nicht, weil die Mikrofone offen sind, das hat mich schon sehr versöhnt und ich bin sehr froh, dass wir uns kennengelernt haben.
Ich
und dass
auch.
Ich diese, dass ich deine Show beobachten durfte und was du machst, weil ich das jetzt besser verstehe und weil ich es angenehm finde und nicht unangenehm. Das andere war mir immer ein bisschen zu laut, zu überzeichnet. Ist es mir noch bei bestimmten Personen?
Ja.
Und was ich gar nicht mag, ist diese Häme.
Ja. Ja.
Und da weiß ich jetzt nicht, ob das zwanghaft mit Drag sein einhergehen muss, weil es wird sich extrem hart das Maul zerrissen. wenn man Glück hat, auch ein bisschen selbstironisch, aber eigentlich wirklich werden andere zertrümmert und zerschmettert.
Also, ich weiß genau, was du meinst und mir geht es mit vielen Kolleginnen genauso, dass mir die zu anstrengend sind, zu laut und zu viel. Das ist aber so einfach. Ich glaube,
das ist ja auch Geschmackssache. Ja, ist
Geschmackssache,
ne?
Und wenn sich ein, jetzt bleiben wir beim schwulen Mann, natürlich Drag ist für alle da. Es gibt mittlerweile tolle Cis-Frauen, die auch Drag machen und performen. Also das ist ganz, ganz toll, wie sich das auch hier in Berlin entwickelt hat. Aber wenn du halt ein sehr schwuler Mann bist, der dann einen Fummel trägt, manche sind mir einfach auch zu laut so. Und ich glaube, was viele nicht verstehen, und das ist ja der große, für Außenstehende nicht zu fassende Zauber und Mehrwert vom Umgang von Drag Queens untereinander. Ich will das mal ein bisschen bildlich näher bringen. Ja. Und zwar, sagen wir mal, ich hab auch eine Show im BKA-Theater, The Golden Gmilfs heißt das. Das ist das Live-Playback-Theater, wo wir die Golden Girls Cast nachspielen. Egal. Da sind wir aber 7 Queens im Backstage und machen uns alle fertig vor jeder Show so. Und du glaubst nicht, es wird, wir dissen uns alle nonstop. Es gibt eine Pointe auf die nächste, eine ist gemeiner als die nächste. Und alle lachen sich aber kaputt darüber, wie gut das jetzt wieder war. Ja. Und das, und wenn Außenstehende das mitbekommen, die sind geschockt davon und die sagen, was, wie redet ihr denn miteinander? Das, wie könnt ihr denn jetzt noch auftreten, nachdem ihr sowas euch gegenseitig an den Kopf geschmissen habt?
Miteinander finde ich gar nicht so schlimm, das Übereinander finde ich irgendwie so. Ich habe das Gefühl, dass die Programme oder dass die Botschaft von Rags oft auf Kosten anderer gehen. Also, dass ihr euch das untereinander, das ist wie, klingt wie ein Spiel, wie ein Tanz, wie eine Kunstform. Oder,
okay, gut, aber
es ist eher so eine Häme, die das andere so, dass es so auf Kosten anderer geht.
Das hat aber dann nichts mit Drag zu tun, würde ich sagen, sondern es hat einfach damit zu tun, dass dann der Mensch auf der Bühne steht, der keinen Feinsinn hat und einfach keinen Respekt vor anderen Menschen hat. Das siehst du ja bei einem Mario Barth zum Beispiel genauso oder wen es da noch alles gibt, die auch unmögliche Sachen auf der Bühne sagen.
Die No Angels hast du mitgebracht. Oh, und ich weiß nicht, ob es die Premiere ist in 23 Jahren. Mayhem, was sagst du?
Ach,
haben wir die schon mal gespielt?
Das glaube ich nicht.
Ja, sie sagt ja.
Ja.
Daylight, ein toller Song. Wofür steht dieses Lied in deinem Leben?
Jahr 2000, das war meine Zivildienstzeit tatsächlich. Und das war die erste Castingband. Und ich war riesen Fan von den No Angels, meine Liebe. Und habe diesen Song einfach geliebt. Und das ist halt auch so ein wahnsinnig schwuler Drag Queen Song. Also jede Drag Queen liebt diesen Song.
Wanna know you better, wanna push you, baby, but never too far. Wanna show you heaven, wanna be like you, just as strong as you are. I wanna be daylight in your eyes.
I wanna be sunlight, only want mine.
I wanna be daylight.
Wenn jemand weiß, wie der Ruf von Berlin als wilder Partystadt um die Jahrtausendwende zustande kam, dann bist auf jeden Fall du es. Oder sagen wir so, du weißt, was da so alles ablief. Tolle Läden, ja. Unglaublich gute Veranstaltungen, legale, illegale Clubs. Beschreib mal ein bisschen die Partyszene, in der du richtig gefeiert hast.
Also absolut schwuler Kontext, also aber da ist, ich droppe jetzt mal die Names, Club International, GMF, das waren die großen Partys.
Ja.
Und das Schwutz habe ich damals kennengelernt, mit dem Schwutz arbeite ich ja immer noch zusammen. Also von
sehr
daher,
erfolgreich. Ja. Das Schwutz ist Mitte der 70er Jahre in Berlin gegründet worden als schwule Bewegung oder
ja, und war halt schon mal ein Veranstaltungsraum. Ne?
Und, genau, ist ein paar Mal umgezogen und ist jetzt in der Röbergstraße ist ein riesen Veranstaltungsding und da finden ganz tolle Konzerte statt, ganz unterschiedliche Veranstaltungen, aber eben auch eine Partyreihe, die du schon sehr, sehr lange machst. Da kommen 1200, 1400 Leute hin, sehr, sehr junge Leute im Übrigen auch. Man kann jetzt interessanterweise gar nicht unbedingt sagen, das sind die, die mit dir älter geworden sind oder so, sondern das sind immer wieder aufs Neue junge Leute. Was passiert auf solchen Partys?
Was passiert auf, also auf, ja, es, da wird getanzt, Tanzen, so Popmusik.
Bis
so
in den frühen, bis in den späten Morgen.
Also um 8 Uhr wird da wirklich dann wirklich dicht gemacht. Das ist so das Maximale, was geht. Ich verlasse die Party tatsächlich schon immer zwischen 3 und halb 4, weil ich das, ich habe ja 15 Jahre als DJ gearbeitet und habe sämtliche Clubs und Backstages von innen gesehen und habe mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Und irgendwann kannst du es halt einfach nicht mehr machen. Und die Musik ist mir zu laut und die Gespräche sind mir zu flach und das ist einfach alles nicht mehr meins. Aber diese Party läuft immer noch sehr gut und mein Publikum ist wirklich um die 20. Und ich verstehe es auch überhaupt nicht.
Naja, es ist, du machst ja sehr unterschiedliche Sachen. Ja. Und ich finde, da, wenn ich das richtig einschätze, da findet dich jeweils ein Publikum.
Ja,
ne? Du hast in deiner Bühnenshow zum Beispiel, es ist dann wieder so ein ganz anderes, heterogenes, ich würde sagen, älteres Publikum, etwas älter und so. Also insofern, das ist ja das Beste, was dir passieren kann.
Ja, das stimmt.
Dass du auch auch medial, also auch als Persönlichkeit, du musst ja auch davon leben. Es ist dein Job. Also es ist nicht nur Fun.
Nein.
Und es ist harte Arbeit und Selbstdisziplin. Und das bedeutet eben auch, dass du immer wieder auch darauf angewiesen bist, als Freiberuflerin gute, interessante Aufträge zu bekommen.
Ne? Ja, natürlich. Und auch wenn du dann, Aufträge zu bekommen.
Und wenn du dann weißt, wenn dann Auftraggeber wissen, dass du gerade auch sehr viele junge Leute abholst, ist das für die natürlich auch umso interessanter. Also insofern kann ich dir dazu nur gratulieren. Das ist super.
Ja, vielen Dank, nehme ich an. Die Gratulation. Ich meine, ich habe neulich ein Gespräch geführt mit der künstlerischen Leitung vom Schwutz, so, und weil wir auch darüber über das Phänomen sprachen. Und dann meinten die aber so zu mir, hör mal zu, Jurassica, du hast halt dann die Marke Jurassica Parker, nenne ich es jetzt einfach mal, die hast du konstant jedes Jahr für Jahr halt aufgeladen mit Inhalt. Also jedem fällt sofort was ein, irgendeine Geschichte von, die ich mal irgendwann, also man weiß, wer die Person Jurassica Parker ist, wenn man sich ein bisschen mit ihr beschäftigt. So. Und das kommt mir jetzt langsam endlich zugute. Ja. Und ich kann jetzt die Ernte früchten. Und die Früchte ernten. Oh, schlimme Umfruchtung, Entschuldigung. Und kann das jetzt machen und das fühlt sich so gut
das
an.
Das glaube ich. Du hast gar nicht so lange in der Werbung gearbeitet. Du hast dich dann selbstständig gemacht. Und das ist natürlich, das ist ein Schritt gewesen. Du hattest ein festes Einkommen und darauf zu verzichten, obwohl du du warst schon einigen Leuten in der Szene bekannt, aber sich darauf zu verlassen und das war für dich eine harte Zeit am Existenzminimum und zwar über verhältnismäßig viele Jahre, finde ich.
Ja, viele, viele Jahre.
Also 8 Jahre bestimmt oder 7, 8 Jahre?
Länger bestimmt noch. Also bleiben wir bei 10 Jahren oder so. Es war natürlich auch völlig bekloppt von mir, das zu machen damals. Das war wirklich, ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, was das alles mit sich bringt, als selbstständige Person alles selber machen zu müssen und dass das Geld reinkommt. Hätte ich heute vielleicht anders gelöst. Aber
du hast durchgehalten.
Ja.
Und du hast dir irgendwann, hast du auch mal, ich glaube 2013, hast du gesagt, kein Dispo mehr.
Ja.
Und darauf bist du irre stolz. Und das finde ich auch eine tolle,
das
ist eine tolle Aussage, weil das auch Dispo verführt. Dispo ist eine Geschichte, die für viele Leute nicht gesund ist, sagen wir es mal so.
Ja,
manche Leute haben keine andere Chance, aber du hast dir gesagt, du möchtest das nie mehr machen.
Ja, das war aber natürlich aus der Not heraus geboren, weil da, glaube ich, mein Geschäftskonto schon das dritte Mal gefändet worden ist und ich einfach mit auch meiner Visa-Karte nicht umgehen konnte. Das war einfach, das hat mir über Geld keine Gedanken gemacht. Und das war einfach Selbstschutz am Anfang, kein Dispo zu haben. Mittlerweile ist das für mich völlig normal, keinen zu haben. Und ich denke, ich könnte jetzt viel besser damit umgehen, aber warum soll ich es machen, wenn ich ohne auch seitdem sehr gut leben.
Gab es in der Zeit, wir reden nochmal, es sind Jahre und du bist immer, schrappst du so gerade mal eben am Existenzminimum vorbei oder es ist schwierig. Gab es in der ganzen Zeit keinen Moment, in dem du gedacht hast, okay, jetzt muss ich komplett umlenken, ich lasse das mit diesem, oder Drag ist dann vielleicht einfach mal fürs Wochenende oder so?
Kann ich mich nicht dran erinnern, ehrlich gesagt.
Du bist dran geblieben, du warst so davon überzeugt.
Ja, das ist, und das sage ich auch immer allen Künstlerinnen und Künstlern, die gerade anfangen, denk drüber nach, du richte dich drauf ein, du musst durchhalten, du musst hart im Nehmen sein und du musst einen langen Atem haben, darfst nicht verzweifeln. Wenn du glaubst, dass Das ist nicht dein Naturell, dann lass es einfach gleich bleiben.
Und glaubst du, es ist heute schwieriger als früher oder ist es einfacher als früher? Es hat wahrscheinlich Vor- und Nachteile, ne?
Also, ich glaube, Social Media ist sehr, sehr gut für selbstständige Künstlerinnen. So. Das gab es damals noch nicht. Da hat gerade YouTube so angefangen, weißt du? Also, das war das einzige soziale Netzwerk, was es gab. Von daher, ich glaube, heute sind die Chancen oder die Möglichkeiten aber viel größer. Allein schon, dass man heute ja mit seinem Smartphone so schnell ein schönes Video zusammenschnippeln kann, Musik drunter legen kann, alles, ohne dass man von dem Fachgebiet was wissen muss. So. Das ging ja damals früher alles nicht.
Der vorletzte Song kommt jetzt.
Oh.
Oh.
Ja. Oh. Ich bin gespannt, was der. Ach, Destiny's Child kommt jetzt, oder?
Ja. Jetzt kommt Destiny's Child, Bootylicious.
Mm, den Song habe ich geliebt, ne? Das ist auch, das ist auch meine Partyzeit noch, Anfang der 2000er. Dieses Album habe ich rauf und runter gehört. Und dieses Musikvideo, ich weiß nicht, Bettina, ob du das im Sinn hast, wie das Musikvideo aussieht.
Die Videos sind mir nie wichtig gewesen.
Ah, siehst du, ne? Und ich bin sehr visuell so. Mhm. Und ich brauche, also ich glaube auch im zweiten Leben, es macht mir immer noch Spaß, zu Musik ein Video zusammenzuschneiden. Ich liebe das. Und im zweiten Leben würde ich Musikvideoregisseur sein oder so. Also das ist so mein Faible auf jeden Fall. Und das Video ist so bonbonfarben, das ist so sexy und es ist so selbstbewusst und es ist so abgefahren und ich liebe den Song und das Video dazu.
Jurassica Parker ist heute hier zu Gast, eine der beliebtesten und bekanntesten und besten Drag Queens.
Schön, du das immer wieder wiederholst.
Ja, weil das ist immer noch vom Kern her eine Radiosendung.
Ja,
und es kann passieren, dass Leute wirklich, also viele, viele hören es als Podcast, an all diejenigen ganz herzliche Grüße, wo auch immer ihr seid, wo auch immer sie sind. Schreiben Sie uns doch mal, wo sind Sie denn, wo hören Sie uns? hörbar@radio1.de. Sie können in St. Moritz sein oder auf den Philippinen und durch die Radio 1 App beispielsweise. Das ist so skurril, wenn man im Ausland ist und dann Radio 1 hört und dann hört man so Verkehrsservice. So auf der Rudor-Chaussee ist so und du denkst so Rudor-Chaussee, was?
Ja, sehr schön.
Gut, also schreiben Sie uns gerne hörbar@radio1.de. Jurassica.
Ja.
Wenn du in deinem Leben eine Sache, also pass auf, du kannst dir aussuchen, auf welche der beiden Fragen du antwortest.
Okay.
Entweder auf die Frage, wenn du in deinem Leben etwas verändern könntest, was wäre das? Oder sag mir das Schönste und das Schwierigste in deinem Leben.
Ich würde jetzt mal auf die erste Frage antworten. Wie war die nochmal?
Wenn du in deinem Leben was verändern könntest, glaube ich.
Okay, also das ist jetzt, ist natürlich, das ist, was hat mit Zauberei zu tun, aber ist egal. Mein Leben würde so viel einfacher sein und ich würde mir wünschen, dass ich kein Problem damit hätte, also mit Sucht kämpfen. Also ich bin ein suchtaffiner Mensch. So. Und das nervt mich total und das macht mein Leben teilweise sehr kompliziert. Und es wäre so viel einfacher, würde ich einfach wie andere Menschen so einfach da, dass ich das nicht habe. Hast du verstanden, was ich meine?
Ja, ich habe verstanden, weil ich es natürlich auch von dir weiß. Ich war mir nicht sicher, ob ich es jetzt auf den letzten Metern noch ansprechen soll. Ich bewundere dich sehr dafür, wie du damit umgehst, weil du das sehr schnörkellos machst, sehr nachvollziehbar. Ich habe jetzt gerade ein Video gesehen, ich glaube, das hast du auf TikTok hochgeladen, ein 9-minütiges Video vom letzten Jahr. Da hast du von einem Rückfall, es geht um Alkoholismus, gesprochen und sehr klar und sehr nicht selbstmitleidig, nicht zu pathetisch, ohne dass ich das jetzt eigentlich werten möchte. Ja, jeder soll darüber so sprechen, wenn er sich an andere Leute wendet,
jeder
wie er möchte.
Jeder soll sowieso darüber sprechen. Das ist wichtig.
So,
das passiert viel zu selten.
Mhm.
So. Und auch hier brauchen wir Vorbilder. So.
Dass du zu viel trinkst und es nicht im Griff hast, wann ist dir das zum ersten Mal bewusst gewesen oder geworden?
Och, ich glaube, das war ein schleichender Prozess. Bewusst geworden, ich würde sagen, so vielleicht vor 7, 8 Jahren oder so.
Weil viele wissen es bis heute nicht. Viele verkaufen sich selbst ihren Alkoholismus als, naja, also komm, das ist jetzt, also ich, also das können wir ja wohl mal, also jetzt hier ein Bierchen, also ich bin jetzt hier im Urlaub, ich bin jetzt im Feierabend, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Es gibt immer Gründe, es gibt immer Gründe.
Ja, das ist ja die Krux in unserer Gesellschaft. Es geht mir so dermaßen auf die Nerven, wie Alkohol überall verfügbar ist. Kotzt mich an. Vor 7, 8 Jahren habe ich das erstmal drüber nachgedacht, auf jeden Fall, dass da irgendwas anders läuft als bei anderen Menschen um mich rum. So. Und bin aber auch mit Alkohol groß geworden. Also,
ja, klar. Guck dir die Fotos auch an. Guck dir die Fotos unserer Eltern an.
Ja.
Da gibt es kein Foto in so Familienalbums, wo nicht ganz viel Alkohol und ganz viele Zigaretten, immer auch.
Ja,
ne?
Das stimmt, also, ja.
Und Alben, daher, nicht Albums, ich habe Albums gesagt.
Hast du Albums gesagt, finde ich süß.
Ich habe Albums gesagt. Okay. Und du hast dir professionelle Hilfe gesucht irgendwann, ne?
Also
eine
Gruppe gesucht, ja. Ich war aber auch vorher, ich habe auch schon 4 Jahre Psychotherapie gemacht, die aber jetzt nicht, da hat mit der Sucht, also das war jetzt nicht Kernthema, sondern ich wollte generell Dinge einfach ändern in meinem Leben. Sucht gehört natürlich dazu, und aber diese Gruppe war super oder ist super. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, wie wertvoll es ist, einfach nur unter Gleichgesinnten ehrlich über seine dunklen Gedanken zu sprechen und einfach zu merken, man ist überhaupt nicht alleine damit, sondern es geht so vielen Menschen so. Und das Tolle ist ja, dass da so viele Menschen mit so vielen verschiedenen Süchten sind. Da geht's auch um Spielsucht und um Substanzen, aber auch Alkohol. Und letztendlich im Kern ist die Sucht bei jedem aber genau gleich. Die gleichen Mechanismen, genau dasselbe. Es ist nur die Substanz, ist eine unterschiedliche. Und das finde ich auch hochinteressant. Und es ist so schwer, damit sein Leben zu gestalten.
Für all diejenigen, die sich jetzt möglicherweise angesprochen fühlen oder orientieren wollen, wir werden ein paar Kontakttelefonnummern oder E-Mails in die Caption setzen, also wenn Sie das als Podcast hören, dass Sie sich das ansehen können. Gibt es eine Stelle, die du empfehlen kannst, die möglicherweise öffentlich ist? Sind es die anonymen Alkoholiker?
Nein, ich wollte unbedingt in eine queere Suchtgruppe gehen, weil ich hatte keinen Bock darauf, eh schon mit fremden Menschen mein Innerstes zu teilen, aber dann mich auch noch erklären zu müssen. Ich wollte gleich da sitzen und alle wissen genau, wie mein Leben funktioniert. Das muss nicht jeder so machen. Und ich bin bei der Schwulenberatung Berlin, habe ich eine tolle Subgruppe gefunden, und die machen eine tolle Arbeit. Und also kann ich nur empfehlen, für queere Menschen, da müssen aber auch nicht queere Menschen hingehen.
Und du hast, abgesehen von dieser Gruppe, hast du angefangen, regelmäßig Sport zu machen.
Ja.
Hilft das immer noch?
Ja.
Ja.
Ja. Ich war eigentlich mein ganzes Leben lang extrem unsportlich. Ich habe mich nie für Sport interessiert, habe das nie gemacht. Gehört nicht zu meinem Leben. Und tatsächlich, wenn du einen richtigen Sport findest für dich und du dich wirklich begeistern kannst, und ich habe einen Personal Trainer, muss dafür Geld in die Hand nehmen, das mache ich aber gerne. Und gehe boxen in so einem Boxstudio, wo man so Fitboxing ist.
Ja.
Und das ist wirklich so, dass ich mich abends zum Zubettgehen darauf freue, morgens früh aufzustehen,
wow,
und dann zum Sport zu gehen.
Wow.
Das macht mir wirklich Freude.
Aber so jemand warst du nicht immer
Das ist erst, seitdem ich nüchtern leben möchte und ich dann halt einfach das als Kompensation benutze. Und natürlich auch, es macht auch Spaß zu sehen, wie der Körper sich verändert.
Ja. Zum positiven, du siehst total Fall athletisch aus.
Vielen Dank.
Ja.
Und das ist natürlich auch, ich als hedonistische Person finde das natürlich auch total super. Muss man ja sich nichts vormachen, ja. Und es macht auch Freude, ja.
Danke, dass du das zum Schluss noch hier als Thema reingebracht hast. Wir beschließen dieses Gespräch mit Lady Gaga und Telephone.
Ja, es ist doch sehr viel Drag gerade in meiner Musikauswahl, merke ich. Darf ich kurz was dazu sagen?
Ja, aber du sollst.
Also Lady Gaga sowieso hat, glaube ich, bei allen queeren Menschen einen Platz am Herzen. Diese Künstlerin berührt queere Menschen auf eine Art und Weise, die es keine andere Künstlerin geschafft hat, für mein Verständnis. Weil sie nämlich auch eine unfassbar authentische und echte Person, dieser ganzen Künstlichkeit, die sie darstellt, ist sie auch ein ganz echter Mensch. Also sie schafft das irgendwie.
Und sie positioniert sich ja auch öffentlich, politisch, ne, gesellschaftspolitisch, was sehr wichtig ist und nicht selbstverständlich.
Ja. Und da sind wir wieder bei Björk am Anfang. Lady Gaga hat es natürlich auch perfektioniert, Musik mit Optik und mit allem drum und dran in ein Gesamtkonzept zu stecken, was mich als darstellende Künstlerin unfassbar begeistert. Und sie hat so viele Drag Queens, hat sie sowas von inspiriert und animiert, Dinge auszuprobieren. Und das Lied, das wir gleich hören, Telephone, das Video dazu ist von Jonas Åkerlund, wird da, glaube ich, ausgesprochen.
Scandinavian.
Ja, es ist Scandinavian.
Ich muss das Wort wieder aufgreifen.
Ein Mega-Video, da hat sie einen Telefonhörer aus Haaren. Und diese Telefonhörer aus Haare, es gab keine einzige Drag Queen auf der Welt, die nicht irgendwann auch diesen Telefonhörer aus Haaren irgendwann mal auf hatte. Weil sie ist halt einfach eine Drag Queen, auch Lady Gaga. Damals zumindest gewesen. Sie hat ja jetzt schon relativ ihr Image ein bisschen verändert. Also von daher, Punkt, Lady Gaga ist und bleibt einfach ganz großartig.
Gibt es eigentlich auch Drag Kings?
Ja, natürlich.
Aber nicht viele.
Nicht viele, ja, das stimmt. Ich habe immer nur eine Theorie dazu. Ich glaube einfach, sich als Mann zu verkleiden, ist irgendwie total unspannend, weil Männer tragen Hose und ein Hemd und dann machst du den Schnurrbart noch an, das war's dann so. Weißt du, und bei Make-up kann man ja viel mehr machen, wenn man eine Frau darstellt. Und die haben dann diese Schuhe und du weißt ja, was Frauen tragen können, was aber Männer nicht tragen. Ist viel spannender.
Das könnte die Antwort sein, vielleicht. Ja. Gut, ich danke dir und es hat mir sehr großen Spaß gemacht und es war sehr offenherzig. Vielen Dank auch dafür.
Sehr gerne, mir auch sehr viel Spaß
und
gemacht.
Und ja, schön, dass wir uns kennengelernt haben. Ja. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What did you say, oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kind of busy.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.